Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt, dass ich uns mitnehmen darf auf eine Reise durch die Bibel. Wir schauen uns unterschiedlichste Stellen an, die über den Heiligen Geist berichten, weil es heute um Pfingsten geht, weil es heute darum geht, dass wir einen Geist bekommen sollen. Und ich möchte zu Beginn noch beten. Herr, unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Wir danken dir, dass du da bist und dass du unsere Gemeinschaft stiftest, dass wir zusammenkommen können in deinem Namen, durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du gegenwärtig bist, dass du unsere Herzen erfüllst und dass du zu uns sprichst. Herr, öffne du uns die Herzen, öffne du uns die Ohren unserer Herzen, dass wir hinhören können auf das, was du zu sagen hast. Gebrauche mich dazu, Herr, dein Wort zu sprechen. Amen. Wenn wir Pfingsten feiern, sind wir ja, ich glaube, 50 Tage nach Ostern. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist wieder auferstanden. Er war dann noch mit seinen Jüngern unterwegs. Für 40 Tage hat er sich seinen Jüngern immer wieder gezeigt, hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen, hat mit ihnen darüber gesprochen, was sie jetzt erwarten wird in der kommenden Zeit. Und dann ist Jesus nochmal gegangen sozusagen, endgültig gegangen. Dann war Himmelfahrt, das war Donnerstag vor einer Woche. Und da hat Jesus nochmal bekräftigt, ja, ihr werdet einen Geist bekommen, einen Heiligen Geist. Das ist mein Stellvertreter hier. Weil ich jetzt nicht mehr da bin, kommt einer, der wird euch trösten, der wird euch stärken und in dem bleibt. Dann ist Jesus aufgefahren. Und die Jünger standen da und waren wahrscheinlich so einigermaßen betröppelt und sind dann aber nach Jerusalem zurückgegangen und haben da nochmal einige Tage gewartet. Gewartet auf den Heiligen Geist, der ihnen versprochen wurde. Und dann an Pfingsten vor ja, so mehr oder weniger 2000 Jahren hat sich dann das erfüllt, was so lange vorher schon verheißen wurde, was Jesus auch nochmal bekräftigt hatte. Die Jünger sind also beisammen in einem Obergemach auf dem Dachboden von irgendeinem Haus in Jerusalem und plötzlich passiert da was. Da kommt ein Wind und da kommt Feuer und das ist irgendwie auf den Leuten und plötzlich wird es ein bisschen chaotisch und sie fangen alle an, durcheinander zu reden und zu predigen und fremde Sprachen zu sprechen. Und Jerusalem ist gerade voll mit Touris, weil die alle zu einem Fest gekommen sind. Und die wundern sich, weil sie kommen ja aus aller Herren Länder, die sprechen ja unsere Sprache. Aber sind das nicht Galiläer? Kommen die nicht von hier? Wie können die unsere Sprachen sprechen? Und also fangen sie an zu lästern. Naja, vielleicht sind die betrunken und keine Ahnung. Oder vielleicht haben sie doch irgendeinen Fremdsprachenkurs belegt, wer weiß. Und das ist die Situation, in der Petrus aufsteht und sagt, nee, das ist es nicht, wir sind nicht betrunken, es ist noch relativ früh am Morgen, so ungefähr so wie jetzt, die Uhrzeit. Ich erkläre euch, was hier gerade passiert. Und das ist das, was du, Andreas, uns vorgelesen hast. Petrus erklärt, da ist ein Geist gekommen. Und dieser Geist, der hat das bewirkt, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Diese äußeren Zeichen, dieser Wind und das Feuer und auch, dass die Leute jetzt hier in fremden Sprachen reden und irgendwie prophetisch reden. Und dann, Moment. Ja, wunderbar. Genau, hier sind wir. Also das kann euch vielleicht ein bisschen helfen zur Orientierung, wo wir uns gerade befinden. Also wir hatten Wind und Feuer und Petrus setzt an zu einer Rede. Und Petrus führt jetzt einiges aus, was wir jetzt auch noch nur zum Teil gehört haben in der Schriftlesung. Er erzählt viel über David und dass der auch schon sowohl Jesus verkündigt hat, als auch den Geist, der kommen sollte. Und das geht dann ganz schön lange. Die Pointe ist, das war alles so geplant und zwar von langer Hand. Und worüber Petrus dann auch spricht, über die Ereignisse der vergangenen Monate, dass Jesus, ihr Lehrer, gekreuzigt wurde, als er gestorben ist, aber wieder auferweckt wurde und dann, gerade mal 10 Tage her, erhöht wurde. Er ist in den Himmel aufgefahren. Und dass das der Grund ist, warum er den Heiligen Geist geschickt hat. Dass Gott jetzt seine Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt, dass jetzt der Geist kommt. Und es ist ganz spannend. Er sagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Der Punkt ist weniger, dass vielleicht sogar die Leute, die dazugehört haben, gerade auch bei der Kreuzigung dabei gewesen sind, sondern vielmehr, dass Jesus der Christus ist. Und das soll das ganze Haus Israel erkennen, das ganze Volk. Die Menschen sind ziemlich betroffen. Sie fragen sich, okay, und was heißt das jetzt? Also, sie erkennen irgendwie, ja, da war der Christus, auf den wir so lange gewartet haben, der Messias, der war da. Und jetzt ist er nicht mehr da. Wir haben ihn vielleicht verpasst, vielleicht haben wir ihn auch gesehen. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Diese Frage stellen sie Petrus und Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und da ist er wieder, der Heilige Geist. Es ist irgendwie sehr spannend, weil wir eigentlich davon ausgehen, dieses Gott erkennen, zu Jesus finden, dass das ja eigentlich schon Wirken des Heiligen Geistes ist. Oder ja, so gehen wir jedenfalls davon aus. Wir denken nicht, dass wir Menschen halt einfach so von uns aus das alles irgendwie schon hinkriegen und ja, dass wir vielleicht auch Gott gnädig stimmen können und so. Das glauben wir eigentlich nicht. Also da muss der Heilige Geist ja schon gewirkt haben und doch sagt Petrus, wenn ihr das tut, dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also zugleich wirkt der Heilige Geist irgendwie schon. Er führt die Menschen hin zu dieser Erkenntnis, dass sie sehen, oh ja, stimmt, was sollen wir denn jetzt tun? Und zugleich wird er erst noch verheißen. Und um das zu verstehen, wo diese Spannung herkommt und was das eigentlich alles heißt, wollen wir uns anschauen, welche Grundlage Petrus da eigentlich hat. Wir haben gehört, er spricht von Joel. Das ist ein sehr kleiner Prophet im Alten Testament. Gerade mal 4 kurze Kapitel. An diesem kleinen Büchlein steckt so viel drin. Eine Fülle an unterschiedlichsten Themen. Da geht es um krasses Gericht, da geht es um Plagen, da geht es aber auch um neues Leben, das versprochen wird. Da geht es um Israel, da geht es um andere Völker. Aber ein Aspekt, der sich durchzieht, ist der Name Joel selbst. Joel heißt nämlich, Jahwe ist Gott. Und das sollen die Menschen erkennen, dass Gott der Herr ist, dass der Herr Gott ist. Das ist das Ziel des Handelns Gottes mit den Menschen. Joel berichtet, dass Gott Gericht über Israel bringt, weil es seinen Gott verachtet. Es verkennt seinen Gott und hier folgt dann auch wieder derselbe Ruf, den wir schon von Petrus gehört haben, der Ruf zur Buße, kehrt um. Und wir hören das sehr eindrücklich. Joel sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Es soll also nicht nur um ein äußerliches Lippenbekenntnis gehen, sondern diese Umkehr soll den ganzen Menschen umfassen. Die Menschen sollen zu Gott sich hinwenden. Und nach diesem Gericht, nach diesem Aufruf zur Umkehr, verspricht Gott auch wieder Leben. Er ist der, der alles Leben geschaffen hat und er will es wieder schenken. Und ich lese uns den kleinen Abschnitt aus Joel 3 nochmal vor, den wir schon in Petrus Rede gehört haben. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Jetzt kommt eben diese Stelle. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Dann wird da über äußerliche Wunder am Himmel und auf der Erde auch berichtet. Und dann, es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Es stellt sich also die Frage, wer bekommt eigentlich diesen Heiligen Geist? Joel schreibt, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, also alles, was da lebt. Jedes Leben, das hier über die Erde geht. Und dann wird noch näher ausgeführt, eure Söhne und Töchter, eure Kinder, die alten Leute, auch die Jünglinge, die Knechte und Mägde, in der anderen Übersetzung hieß es die Sklaven und Sklavinnen. Das heißt wirklich alle, da ist niemand ausgenommen. Dieses Angebot des Ausgießens dieses Geistes, das gilt grundsätzlich erstmal wirklich für alle Menschen. Und interessanterweise sagt Petrus aber auch, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also er sagt, diese Verheißung gilt euch und euren Kindern, allen, die fern sind, und so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das heißt, Gott selber bleibt da noch der Souverän. Er entscheidet das, wer seinen Geist jetzt bekommt und wer nicht. Das heißt auch, dass wir Menschen uns da nicht anmaßen meinen zu können, dass wir urteilen könnten, wer den Geist jetzt bekäme oder wer ihn nicht bekäme, wer ihn schon hat und wer vielleicht nicht. Mag sein, dass es mit äußeren Zeichen manchmal einhergeht, aber sicherlich auch nicht immer. Also wie funktioniert das jetzt eigentlich mit dem Heiligen Geist, mit dem Ausgießen, mit den äußeren Zeichen, wie wir sie bei den Jüngern an Pfingsten gesehen haben? Und dazu soll uns dieses Bild ein bisschen hilfreich sein. Es bleibt ein Bild, es bleibt begrenzt, aber es kann vielleicht helfen, diesen Gedanken ein bisschen nachzuvollziehen. Wir haben hier zwei Kerzen. Die eine brennt, das soll der Heilige Geist sein, und die andere daneben, die aus ist, das sind erstmal wir. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, ist die Kerze aus. Wenn wir den Heiligen Geist haben, ist die Kerze an. Das ist eigentlich eine relativ simple Gleichung. Also wie funktioniert das jetzt, dass der Funke überspringt, dass wir entflammt werden von dem Heiligen Geist? Wie funktioniert das mit dem Ausgießen? Und ich möchte da zunächst zwei grobe Richtungen unterscheiden, wie der Heilige Geist eigentlich an uns wirken kann. Weil wir hatten jetzt diese Rede von dem Ausgießen, aber wir hatten vorhin ja auch schon festgestellt, naja, irgendwie wirkt der Heilige Geist ja vielleicht trotzdem schon an uns, auch wenn er noch nicht ausgegossen ist. Und das ist genau das, was dieses Bild uns hier auch zeigt. Die eine Kerze brennt, der Heilige Geist ist da, und ohne dass wir selber schon entflammt sind, ist uns der Heilige Geist ja ein Licht. Er kann uns ja den Weg weisen. Er schenkt uns Wärme, Leben. Das heißt, wir müssen noch gar nicht entflammt sein. Der Heilige Geist muss noch gar nicht ausgegossen sein, da kann er schon wirken. Und diese Gabe des Heiligen Geistes, die verheißen wird, das ist das, wenn die Flamme überspringt. Wir werden noch sehen, ob das passiert. Also, genau. Wir wollen uns also einen anderen Propheten aus dem Alten Testament anschauen, der sehr viel zum Thema des Heiligen Geistes zu sagen hat. Und für den auch das Thema der Erkenntnis sehr, sehr wichtig ist. Das Thema der Erkenntnis Gottes. Das ist Hesekiel. Dieser Prophet, ein deutlich umfangreicherer Prophet, hat in der Zeit gelebt, als das Volk Israel in das Exil nach Babylon verschleppt wurde. Auch er wurde mit verschleppt. Und er lebt da jetzt mit den Israeliten in einem fremden Land. Und er spricht immer wieder auch von einer Rückkehr in dieses Land, ganz rein dieses Geografische, diese Verheißung, die Gott auch konkret für das Volk Israel in dieser Zeit macht. Aber er spricht auch viel von anderen Dingen, von Dingen, die noch weit in der Zukunft liegen. Und oft glauben ihm die Leute auch nicht. Und immer wieder wird uns berichtet, wie Menschen zu Hesekiel kommen. Oft sind es dann Älteste, also Leute, die auch irgendwie was zu sagen haben. Und die stellen Hesekiel oft ziemlich herausfordernde Fragen, so wie wir es manchmal bei Jesus sehen, mit den Pharisäern. Die kommen und die wollen ihn so ein bisschen prüfen. Und es gab ein Sprichwort zu der Zeit, als Hesekiel lebte, das ging ungefähr so: Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr befremdlich, aber was dahinter steckt, die Väter haben saure Trauben gegessen, soll heißen, die Väter haben irgendwas verbockt. Die haben irgendwas falsch gemacht. Die haben schlecht gelebt. Waren ungerecht, waren Mörder, Götzendiener, was auch immer. Es wird nicht näher benannt. Aber den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Also die, die eigentlich gar nicht das Böse gemacht haben, die müssen jetzt die Konsequenzen dafür tragen. Die tragen jetzt die Strafe. Soll das gerecht sein? Das ist die Frage, die diese Ältesten Hesekiel stellen. Und Gott wehrt sich da entschieden. Gott sagt, was ihr da tut, diese Anklage, vielleicht sagt er nicht, das lasse ich mir nicht gefallen, aber letztlich steckt das dahinter. Er zeigt den Leuten auf, da steckt ein verdrehtes Bild von mir und von Gerechtigkeit dahinter. Ich denke, das kennen wir sicherlich auch gut, dass wir das Gefühl haben, das ist doch ungerecht. Ich habe doch nichts Falsches gemacht. Ich lebe doch gut und trotzdem leide ich. Trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie bestraft zu werden. Und interessanterweise ist hier wenig von Strafe die Rede. Es ist mehr von Konsequenzen die Rede, die unser Handeln hervorrufen. Aber jedenfalls sagt Gott, also stellt Gott erstmal die Spielregeln auf. Er sagt, wie die Dinge funktionieren. Wer gerecht lebt, der soll auch leben dürfen und können. Und wer ungerecht lebt, der soll auch die Konsequenzen für sein Handeln tragen. Das sagt Gott. So ist das und so soll es sein. Wer also Unrecht tut, soll dafür bestraft werden. Aber nicht nur die, die immer gerecht gelebt haben, die immer alles gut gemacht haben, nicht nur die sollen belohnt werden, nicht nur die sollen am Leben bleiben, sondern auch die, die sich von ihrem schlechten Lebenswandel bekehren. Das ist das, was wir Gnade nennen. Also auch wer eigentlich sein ganzes Leben lang Mist gemacht hat, wenn der umkehrt und zu Gott kommt, auch dem will Gott Leben schenken. Also eigentlich ist Gott nicht nur ein gerechter Richter, sondern im höchsten Maße zuvorkommend. Er vergibt gerne und mit großem Herzen. Gott sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott will ja, dass wir gerecht leben. Er will ja, dass wir leben können. Er will, dass wir uns abwenden von den schlechten Wegen und am Leben bleiben. Und deshalb fordert Gott dann auf, werft von euch alle Übertretungen, die ihr begangen habt, und was wir auch an der Folie lesen, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tode dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Gott sagt also, wie es funktioniert, dass wir leben können. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Liebe Gemeinde, da stellt sich die Frage, können wir das eigentlich? Können wir uns ein neues Herz machen, einen neuen Geist uns nehmen, geben, wie auch immer? Ich glaube, wir erkennen, dass die Pointe hier ist, dass wir das eigentlich nicht können. Dass es notwendig wäre, aber dass es eigentlich nicht möglich ist. Das ist so, wie wenn ich jetzt zu dieser Kerze hier sage, Kerze, geh an. Du weißt doch, dass du brennen sollst, dass du Licht geben sollst. Wo ist dein Feuer? Die Kerze wird sich nicht von selber entzünden. Also, es funktioniert nicht ohne Gott. Wir können das nicht selbst tun. Zwei positive Bestimmungen, das war jetzt eigentlich eine negative Bestimmung, dass es nicht ohne Gott geht, also zwei positive Bestimmungen, wie das funktioniert mit dem Heiligen Geist, ist die Umkehr. Das ist ein Ruf, der immer und immer wieder erschallt. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel Immer wieder geht es darum, dass wir uns zu Gott umkehren sollen. Das meint ein Dreifaches. Einmal sollen wir uns abwenden von den bisherigen Wegen, von den schlechten Wegen. Dann sollen wir uns rumdrehen, ganz im wörtlichen Sinne verstanden, wir sollen einen anderen Weg einschlagen. Und dann sollen wir uns hinwenden zu den Wegen, die Gott uns bestimmt hat. Dieser Ruf ergeht immer wieder, besonders in Zusammenhang mit der Verheißung des Heiligen Geistes. Es ist zum Beispiel Jesu erstes öffentliches Wort, das wir von ihm kennen. Das erste, was wir nach seiner Taufe hören, was sein öffentliches Reden war, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Und wir haben auch gehört, dass Petrus dazu aufruft, als ihn die Menschen fragen, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun, sagt Petrus zuerst, tut Buße. Und auch bei Hesekiel haben wir es gesehen, Gott ruft die Menschen dazu auf, diese bösen Wege, auf denen sie unterwegs sind, zu verlassen. Wir sehen, Ungerechtigkeit ist mit Gottes Wesen nicht vereinbar. Und wenn wir ungerecht leben, dann ist das nicht mit Gottes Wesen vereinbar. Das ist so ungefähr, wie wenn ich ein Glas nehme und es auf die Kerze stelle. Dieses Glas soll schlechte Wege symbolisieren, Ungerechtigkeit, Sünde. Wenn ich jetzt versuche, die Kerze anzuzünden, wird das ein bisschen schwierig. Und auch wenn die Kerze brennen würde, was würde passieren? Sie würde ausgehen. Das heißt, diese schlechten Wege, die Sünde, wie die Bibel es nennt, die halten uns von diesem Geist ab. Und deswegen sollen wir umkehren. Das heißt letztlich, dieses Glas wegnehmen. Und ob wir das selber können, sehen wir auch noch. Ein weiterer Aspekt, den wir auch schon mehrfach gehört haben jetzt. Es geht nur in der Erkenntnis Gottes. Nur wenn die Kerze weiß, woher sie ihr Licht bekommt, kann sie ihr Licht auch daher beziehen. Das heißt, wir müssen erst einmal verstehen, wer Gott eigentlich ist, wer für uns ist, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, was unsere Aufgabe als Menschen ist. Das heißt, kurz gesagt, wir sollen Gott erkennen. Und das meint jetzt kein abstraktes Wissen, keine Theologie, wie sie an der Universität oft verstanden wird, keine Philosophie oder weltanschauliche Fragen, über die man schön diskutieren kann. Vor genau diesen Dingen werden wir immer wieder gewarnt. Gerade Paulus schreibt es immer wieder, lasst das. Das hat keinen Wert und führt euch letztlich von Gott weg, weil das menschliche Konstrukte sind. Also was ist gemeint mit diesem Kennen Gottes? Es meint ein beziehungshaftes Kennen. Geradezu ein intimes Kennen Gottes. Wir sollen also darauf hören, was Gott uns eigentlich sagt. Wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen lernen, seine Stimme zu hören. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, die Schafe kennen meine Stimme. Wir sollen seine Stimme hören lernen, ihm folgen lernen. Es geht darum zu verstehen, was Gott eigentlich möchte, wie wir leben, was ihn ehrt. Und auch was ihm und seinem Wesen widerspricht. Wir sollen seine Wunder und Taten erkennen und bestaunen und auch bezeugen. Und das heißt dann Gott kennen. Das ist das Bekenntnis, von dem Petrus sagt, wenn ihr Jesus als den Christus erkennt, dann seid ihr bereit, die Gabe des Geistes zu empfangen. Und Joel schreibt das so, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Man sollte also wissen, wen man eigentlich anruft. Und im besten Fall sollte das für uns eigentlich auch regelrecht natürlich werden, Gott anzurufen, wenn wir in Not sind. Es sollte geradezu ein Reflex werden, uns mit unseren Anliegen zu Gott zu wenden. Was ist dann eigentlich das Ziel des Geistes? Und das lesen wir ein paar Kapitel später bei Hesekiel. Wir haben ja gerade gehört, dieser Aufruf von Gott, was nötig ist, damit der Geist kommen kann, damit Gott Leben schenken kann, macht euch ein neues Herz. Und einige Kapitel später erkennen wir, ja, es war letztlich ein rhetorisches Mittel, diese Frage, um aufzuzeigen, was nötig wäre und dass wir das nicht tun können. In Hesekiel 36 lesen wir: Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das heißt, diese Umkehr, die nötig ist, klar, die geschieht nicht wider unseren Willen, aber letztlich ist Gott derjenige, der dieses Glas wegnimmt. Letztlich ist es Gott, der unsere Abkehr von der Sünde überhaupt erst möglich macht und vollzieht. Das heißt, Gott nimmt alles von uns weg, was wir auf uns geladen haben. Den ganzen Dreck, mit dem wir uns besudelt haben, den wäscht er ab. Das ist dieses Bild, was er da benutzt mit dem: Ich will euch reinigen, ich will reines Wasser über euch sprengen. Und das geschieht am Kreuz. Da, wo Jesus für unsere Sünden stirbt. Und in der Offenbarung haben wir auch ein wunderbares Bild, da bekommen wir weiße Kleider, reine Kleider. Das heißt, Gott nimmt unser altes und kaputtes Herz und unseren alten Geist, der sich auf die falschen Dinge ausrichtet, von uns und schenkt uns sein lebendiges Herz, das nah an seinem Herzen ist. Letztlich ist er derjenige, der uns auf ihn einnordet, auf ihn ausrichtet. Und dann heißt es, dass Gott solche Leute aus uns machen will, die in seinen Geboten wandeln. Das heißt, Gott schenkt uns seinen Geist, damit wir in der Lage sind, seine Gebote zu erfüllen. Er fordert zwar auch von uns, aber er sagt: Ich mache es euch überhaupt erst möglich. Ich finde, wenn wir das hören, dann verblasst diese Anklage, die wir aus Hesekiel 18 jetzt gehört haben, diesem Sprichwort, mit der die Menschen Gott anklagen, er sei ein harter und ungerechter Richter. Irgendwie hat die so keinen Bestand mehr. Hier sehen wir also, Gott stellt nicht nur äußerst faire Bedingungen als Rahmen auf und vergibt darüber hinaus noch großherzig, sondern letztlich sorgt er auch dafür, dass wir das wirklich hinkriegen, nach seinen Spielregeln mitzuspielen. In Jeremia 31 wird es so erklärt, dass Gott uns seine Gebote in unser Herz schreibt. Und das alles soll uns letztlich zum Leben dienen. Nicht nur für unser Leben hier, in dem wir jetzt sind, für unsere Gemeinschaft, die dadurch ermöglicht werden soll und die dadurch funktionieren soll, sondern natürlich auch und vielleicht in erster Linie, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können. Ein weiteres großes Ziel, das letztlich hängt alles miteinander zusammen, aber ich versuche es mal so ein bisschen künstlich zu trennen. Das andere große Ziel ist, uns vor Gottes Thron führen, so habe ich das genannt. Es geht letztlich darum, uns in Beziehung zu Gott hineinzuführen. Paulus schreibt in Römer 8: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir haben also einen Geist verheißen bekommen und empfangen, der Geist der Kindschaft genannt wird. Dieser Geist soll uns zu Kindern Gottes machen. In Johannes, also im Johannesevangelium und auch dann in den Briefen, sind die Stichwörter der Gemeinschaft und der Liebe ganz besonders groß. Und das ist es, was der Heilige Geist ermöglicht. Zum einen unter uns Christen, dass wir Gemeinschaft haben können, dass wir einander in Liebe begegnen können, und zum anderen auch zwischen uns Christen und Gott. Im Hebräerbrief wird es dann eben so beschrieben, dass wir vor Gottes Thron treten dürfen. Mutig und freimütig, trotz unserer Stellung. Weil eben Gott es ist, der uns reinwäscht, der uns selbst in die Beziehung zu ihm führt. Und so dürfen wir dann gereinigt durch ihn und gerechtfertigt durch Jesus vor ihm stehen. Ein weiteres Ziel, aber ein weiteres Merkmal mit dem Geist sind ja diese Gaben, von denen wir jetzt auch gehört haben, dass die Jünger irgendwie, dass da Feuer auf die runterkam und dass sie in fremden Sprachen gesprochen haben. In den Briefen lesen wir das auch immer wieder, da gibt es unterschiedliche Gaben. Gaben der Prophezeiung, der Zungenrede und so weiter. Und ich habe es aber hier nicht als extra Punkt mit aufgenommen, weil ich den Eindruck habe, dass es oft eher Mittel zum Zweck ist als das Ziel selbst. Diese Gaben werden uns nicht geschenkt, weil diese Gaben so furchtbar toll wären und weil das Ziel wäre und damit wir dann irgendwie damit angeben könnten, dass wir solche Gaben hätten. Da schreibt Paulus dann auch einmal ganz ausdrücklich und eindringlich, was er davon hält, wenn Leute das so verstehen. Nein, sondern auch diese Gaben, die wir empfangen, sind Mittel zum Zweck und nicht das Ziel selbst. Das heißt, sie können mit einhergehen, aber sie werden sicherlich nicht immer alle und vor allem nicht gleichzeitig mit der Gabe des Geistes gegeben. Ich meine, die Jünger haben an Pfingsten in Sprachen gesprochen, aber sie hatten dafür da in dem Fall andere Gaben nicht. Oder, da gibt es dann auch andere Beispiele, wo wir sehen, ja, dieser Mensch hat diese Gabe, aber eine andere nicht. Das heißt, das sind auch keine äußeren Merkmale, an denen wir sowas festmachen könnten, wie ich anfangs schon gesagt hatte. Sondern das sind Dinge, an denen wir uns erfreuen dürfen und die wir auch zur Ehre Gottes einsetzen dürfen. Was bleibt jetzt eigentlich von Pfingsten? Was heißt Pfingsten für uns? Wir als Christen dürfen darauf vertrauen, dass uns diese Verheißung gilt, dass Gott uns seinen Geist schenkt, dass er die Flamme auf uns überspringen lassen will. Das hat er schon im Alten Testament immer und immer wieder versprochen. Und Jesus selber hat das an Himmelfahrt nochmal bekräftigt. Ja, ihr werdet diesen Geist bekommen und ihr sollt dann als meine Zeugen in die Welt gehen. Das heißt, wir haben gesehen, wir können das mit dem Geist nicht selber machen, weil Gott es in der Hand hat. Es ist sein Geist. Er selbst gießt ihn aus. Und für uns gilt dabei, wo wir auf Wegen unterwegs sind, die nicht Gottes Wege sind, da sollen wir umkehren und sollen uns zu Gott hinfliehen. Und wir sollen immer darauf aus sein, Gott immer besser kennenzulernen, ihm näher zu kommen, ihn kennenzulernen. Und dann reinigt uns Gott durch seinen Geist, sodass wir auch wirklich seinen Wegen folgen können, die uns letztlich nirgends anders hinführen als zu ihm selbst, als vor seinen Thron, in seine liebende väterlichen Arme. Ich möchte zum Abschluss nochmal beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen, dass wir heute daran denken dürfen, dass du vor langer Zeit schon deine Verheißung wahrgemacht hast, deinen Geist gegeben hast und dass wir das auch heute immer wieder erleben dürfen, wie du uns deinen Geist schenkst, wie du uns führst und leitest, wie du uns Licht schenkst, aber auch wie dein Geist in uns Raum nehmen will, Wohnung nehmen will. Herr, und wir bitten dich, wo das noch nicht geschehen ist, da lass du es geschehen. Nimm du selbst Raum in uns und hilf uns dazu, solche Leute zu sein, die dich ehren, die dich lieben, die dich immer besser kennenlernen wollen. Herr, dahin führe du uns, indem du uns deinen Geist schenkst. Amen. Wir singen als nächstes ein Lied. Es kann vielleicht sein, dass es viele von euch nicht kennen. Es ist ein bisschen, einerseits ein neueres Lied, es wurde neu aufgemacht. Es ist eigentlich schon ein sehr altes Lied, ein katholisches Lied. Aber vielleicht kennen nicht alle die Fassung des Liedes. Ihr könnt gerne einfach zuhören, wenn ihr wollt, aber auch mitsingen. Der Text wird dann angebeamt und